Die Forderungen der Bewerber in den Vorstellungsgesprächen sind immer höher geworden, weil dieser langfristige Schaden davon, der kostet halt richtig Geld und Zeit. Dann kriegt man das relativ schnell hin, dort auch als Platzhirsch in seiner Region wahrgenommen zu werden. Wenn man das anwendet, dann ist man seinen Marktbegleitern 2 Schritte voraus. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast Einstellungssache. Ich habe heute Ralf an meiner Seite, denn heute geht es einmal darum, wie hat sich eigentlich der Arbeitsmarkt im Jahr 2025 entwickelt und mit welchen Strategien kann man heutzutage zuverlässig Personal gewinnen? Und Ralf hat einmal die wichtigsten Fragen, die die letzten Wochen, Monate und eigentlich auch das letzte Jahr über bei uns in den Zusammenarbeiten in unseren Kundenprojekten aufgekommen sind. Wir haben die zusammengetragen und heute stellt er mir einige der wichtigsten aktuellen Fragen. In diesem Sinne, Ralf, hallo und herzlich willkommen heute.
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Und ich habe tatsächlich ein paar Fragen vorbereitet, wo wir uns wirklich gedacht haben, dass das mit die wichtigsten Fragen sind, die den Arbeitgeber eigentlich dieses Jahr 2025 auch beschäftigt. Vielleicht erstmal von vorne ab. Was denkst du, was ist dieses Jahr so ein bisschen auch der Unterschied zu dem vorherigen Jahr? Weil wir haben ja die letzten Jahre sehr, sehr stark auch gemerkt, okay, es gibt eine gewisse Entwicklung. Was würdest du sagen, was ist dieses Jahr anders?
Ja, also das Spannende an, ich würde mal sagen, von Mitte 2024 bis gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns gerade heute befinden, ist ein bisschen vergleichbar mit der Immobilienblase. Es sind ganz lange die Immobilienpreise gestiegen, dann gab es die Zinserhöhung und auf Basis dessen sind die Immobilienpreise erstmal noch nicht gefallen, aber dann halt rapide, indem halt Leute schnell panisch verkaufen mussten. Das Gleiche haben wir halt auch im Recruiting gemerkt die letzten Jahre. Das bedeutet im Jahr 2019, 2020, 2021 etc. Die Forderungen der Bewerber in den Vorstellungsgesprächen sind immer höher geworden. Und ich bin der Meinung, der Dämpfer, den es jetzt gab, so seit Mitte letzten Jahres, der war sehr, sehr wertvoll. Weil man muss ehrlicherweise sagen, es gibt immer noch ein Überangebot an Jobs. Das heißt, auch jetzt ist gerade halt die Fachkräftesituation real. Und wenn wir mal in die Zukunft schauen, es wird halt nur noch schlimmer mit den ganzen Renteneintritten. Aber das Spannende ist, die Bewerber wissen auf einmal ihren sicheren aktuellen Job zu schätzen. Und sie sind halt auch nicht mehr so frech in Vorstellungsgesprächen. Also was ich da gehört habe aus unseren Kundenprojekten, das war ja wirklich teilweise von einem anderen Planeten. Und das hat sich jetzt ein Stück weit verändert. Und ich glaube, darauf sollte man genau jetzt aufbauen, weil wir merken schon, dass viele verschiedene Branchen gerade wieder richtig anziehen im Recruiting. Und in einem Jahr wird es nicht mehr so leicht sein wie heute.
Ja, gerade weil wir aber auch die letzten Jahre so einen, man sagt ja immer, Arbeitnehmermarkt hatten, wo sich der Arbeitnehmer letztendlich aussuchen konnte, bei wem er arbeitet, dementsprechend auch Forderungen gestellt hat, die ja teilweise extrem, extrem stark waren oder halt auch zu viel, haben sich ja auch die Arbeitgeber so ein bisschen verbessert. Das bedeutet, die haben mehr Benefits gegeben, ja, haben auf einmal das Unternehmen besser dargestellt und so weiter und so fort. Denkst du, die Benefits, die die Bewerber in dieser Zeit auch bekommen haben, das ist jetzt der neue Anspruch oder wie denkst du, wie entwickelt sich das?
Das stimmt, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal 5 Jahre in die Vergangenheit schauen, da hatten die meisten Unternehmen keine attraktive Präsenz, was Arbeitnehmer angeht. Ist jetzt über einen Kamm geschert. Natürlich hatten das einige auch schon, aber deutlich weniger als heute. Sie hatten noch kaum Recruiting-Strategien angewandt, wo sie wirklich mal in der Lage waren, Menschen aus fester Tätigkeit von sich zu überzeugen, sondern waren auf Stellenportalen und Zeitungen unterwegs, haben viele Benefits implementiert und durch all das ist natürlich der Markt heute auch ein Stück weit kompetitiver. Weil im Jahr 2020 hat es ausgereicht, einfach sichtbar zu sein. Heute kommt es darauf an, womit bin ich eigentlich sichtbar? Wie authentisch gebe ich einen Einblick ins Unternehmen? Habe ich mir wirklich mal Gedanken gemacht, was unsere eigenen Mitarbeiter beschäftigt? Und trage ich das so nach außen, dass es neue Mitarbeiter verstehen? Weil das Entscheidende bei dem Thema Benefits ist, natürlich, das hat sich angepasst, das ist ähnlich wie mit Gehältern. Ja, heutzutage ist es normal, dass man gewisse Benefits einfach bietet. Wenn man sie nicht bietet, dann kommt eher die Frage, wie ihr bietet das nicht. Aber man kann heutzutage jetzt nicht mehr sagen, ja, damit komme ich jetzt besonders gut an. Es geht vielmehr darum, dass man heutzutage als Arbeitgeber es schafft, sich authentisch nach außen zu präsentieren. Weil was die meisten Arbeitgeber die letzten Jahre gemacht haben, ist so eine Hochglanzfassade aufzubauen. Und verstehe mich nicht falsch, das funktioniert auch immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis es jeder macht. Und bis Bewerber mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit einem Hochglanzarbeitgeber, ab da fragen sie sich bei jedem, der neu sich wieder so vermarktet und makellos ist und das Ganze übertreibt und tolle Bilder hat, die aber überhaupt nicht authentisch sind, dann hinterfragt natürlich der Bewerber, der einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, seine nächste Entscheidung nochmal umso mehr.
Ja, das ist der klassische Déjà-vu-Effekt. Ja, wenn ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, basierend auf dem Hochglanz-Arbeitgeber, dann bin ich das nächste Mal super, super skeptisch, wenn alles sehr, sehr stark nach Hochglanz aussieht. Okay, und was denkst du, was sind so wirklich die Maßnahmen, weil gerade dann, wenn der Markt relativ kompetitiv ist, ja, haben wir darüber gesprochen, was sind die Maßnahmen, die man also wie kann man sich authentisch präsentieren, sodass man da halt auch nicht dieser klassische Hochglanz-Avatar ist als Unternehmen, sondern da auch wirklich einen authentischen Einblick liefert zu den Leuten?
Ja, man muss sich auf jeden Fall ganz klar darüber bewusst sein, was können wir gut als Arbeitgeber und was nicht. Das ist auch so etwas, das machen wir immer grundlegend zu Beginn einer Zusammenarbeit. Weil ohne diese Klarheit wissen wir ja gar nicht, was unterscheidet uns eigentlich von unseren Marktbegleitern. Und darauf kommt es ganz am Ende drauf an. Es kommt nicht drauf an, in jedem Bereich 10 von 10 zu sein, sondern es kommt drauf an, Klarheit darüber zu haben, wo bin ich bei einer 11 von 10 und wo bin ich halt nur bei einer 4 von 10 und kann niemals mithalten mit anderen Arbeitgebern. Auf Basis dessen muss man dann halt das Bild auch genau danach ausrichten, dass halt Menschen, die das anspricht, auch sehen, sie bekommen das dort gegeben.
Ja,
naja, und ansonsten halt in seinen Personalmarketingmaßnahmen gibt es immer 3 Stadien. Wenn jemand in einer festen Tätigkeit ist und noch nicht aktuell wechseln möchte, ihn aber was stört in seiner jetzigen Tätigkeit, da hat er immer so eine gewisse Weg-von-Motivation, sage ich gerne, also gewisse Wechselmotive. Bedeutet, wir sollten als Arbeitgeber mit unseren Personalmarketingmaßnahmen auch mal richtig schön in die Weg-von-Wechselmotive reinsteigen. Wir sollten dann gleichzeitig dafür sorgen, dass im nächsten Schritt, wenn jemand merkt, ja, Wertschätzung ist bei mir nicht gegeben, wieso spricht auf einmal dieses Unternehmen über Wertschätzung, sich dann mit einem auseinandersetzt, dass dann der Arbeitnehmer genau versteht, was bekomme ich hier und dann halt natürlich ein gut aufgebautes Stellenprofil vorfindet, um dann halt zu erkennen, okay, mit meinen Qualifikationen bin ich hier richtig, die Aufgaben würden mir Spaß machen, ich bewerbe mich jetzt hier. Und das ist so ein Stück weit die Denkweise, wo man halt heutzutage seinen Konkurrenten 2 Schritte voraus ist, weil die meisten Konkurrenten, die haben jetzt diese Hochglanzfassade, die ist eher so aufgebaut, dass sie alles und jedem gefallen. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, da kennt auch jeder seine Marktbegleiter und kann vielleicht auch mal an seine eigene Nase fassen. Wird dort klar, wofür steht man und wofür nicht. Und die meisten Arbeitgeber nehmen dann halt dieses 0815 Profil, sorgen für viel Reichweite bei Bewerbern in fester Tätigkeit, aber holen die gar nicht richtig ab. Das heißt, darauf kommt es heutzutage an. Wenn man das anwendet, dann ist man seinen Marktbegleitern 2 Schritte voraus.
Spannend, ja, finde sehr, 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 sehr wichtiges Thema, was du ansprichst. Was denkst du, diesen authentischen Weg? Ja, es gibt ja zigtausend Wege, um Mitarbeiter zu gewinnen, ja. Klassische Stellenportale, Headhunting, Personalvermittler, aber auch wirklich eine gute Präsenz online aufzubauen. Gerade dann, wenn du sagst, ey, es geht um authentisch sein, sich als Arbeitgeber authentisch zu positionieren, ist ja relativ klar, welchen Weg man dann gehen sollte. Was denkst du, wie viel Potenzial und auch wie wenig Potenzial haben die klassischen Jobgewinnungsmethoden jetzt noch?
Ja, auch das war halt stark im Wandel die letzten Jahre. Man muss sich vorstellen, vor einigen Jahren hat jeder über Stellenportale gesucht. Deswegen haben Stellenportale irgendwann nicht mehr funktioniert. Ist ja klar in einem Verdrängungsmarkt. Wenn halt 4 Jobangebote pro arbeitssuchende Fachkraft in einem Stellenportal platziert sind, klar, dass das nicht aufgeht. Immer mehr Unternehmen haben dann so diesen fortschrittlichen Schritt gewählt und sind dann zum Beispiel auf die sozialen Medien gegangen, um dort Personal zu rekrutieren und hatten damit auch eine lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal. Vorhin habe ich darüber gesprochen, wie schafft man es auf diesem Kanal immer noch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Aber man muss sich halt folgende Situation vorstellen. Heutzutage, die Arbeitnehmer, die werden tagtäglich, selbst wenn sie nicht aktiv suchen sind, überall mit Job-Opportunitäten und Arbeitgebermarketing konfrontiert.
Ja.
Auf LinkedIn, auf Xing, Facebook, Instagram, Google, TikTok mittlerweile. Also da gibt es unzählig Kanäle und wahrscheinlich noch viele mehr, die ich jetzt gerade gar nicht mit aufgezählt habe, die man so im Privaten nutzt. Bedeutet, in so einer Situation hat ja auch jeder Bewerber eigentlich verstanden, dass das mittlerweile ein gängiger Weg ist, um einen neuen Job zu finden. Wer geht denn jetzt noch her und geht auf ein Stellenportal, tippt einen Job ein, Servicetechniker in Hamburg gesucht und schaut sich diese ganzen Jobprofile an, wenn er von einem anderen Unternehmen oder von 3 oder 5 anderen Unternehmen gestern erst coole Mitarbeiterstimmen gesehen hat auf den sozialen Medien, wer geht dann auf diesen Weg und schaut sich da so ein trockenes Profil an? Macht niemand mehr.
Und vor wer allem geht dann irgendwie einen Lebenslauf hoch oder irgendwie sowas, ne?
Ja, wobei, da muss man ja sagen, Stepstone ist da ja auch besser geworden. Mittlerweile gibt es die One-Click-Bewerbung. Setzt voraus, dass du vorher ein Profil hast bei Stepstone und dann wird auf Basis dessen das halt einfach abgeschickt. Sei jetzt mal so dahingestellt, weil mittlerweile bietet Stepstone ja auch die Möglichkeit, dass all diese Profile dann auch genutzt werden können für jemanden, der so einen Stepstone-Recruiter oder sowas hat. Wir nutzen das jetzt nicht, weil ja, das sind halt jetzt nicht die richtigen Kandidaten für unsere Kunden mit dabei. Das ist eher sowas für Headhunter oder für Mittler. Dort gibt es dann halt alle diese Kandidaten, dann halt nochmal gibt es deren Daten und dann können die halt dementsprechend in eine Vermittlung gebracht werden. Und das ist auch übrigens ein spannender Punkt. Wir merken halt auch, und das sieht man ja auch überall und dann in den Zahlen, wenn man sich mal die Entwicklung von typischen Personalvermittlern oder Headhuntern, die jetzt nicht im C-Level-Bereich unterwegs sind, mal anschaut, das geht ja rapide zurück, was die an Bewerberzahlen haben, was die an Umsätzen schreiben, was die an Unternehmensentwicklung schreiben. Und das liegt ja halt auch daran, heutzutage kann der Arbeitnehmer sich so gut informieren, hat so eine hohe Auswahl, dass halt das Thema Headhunting und Personalvermittlung für wirklich qualifizierte Fachkräfte, die jetzt keinen C-Level-Job in einem Konzern anstreben oder irgendwas dergleichen, absolut irrelevant geworden ist, um halt neue Jobs zu finden.
Ja, ich habe das ja selber auch gemerkt. Ich denke, dass sie, oder ich weiß, dass die Qualität selber gespürt, dass die Qualität auf über soziale Medien deutlich, deutlich besser ist bei den Bewerbungen, weil man da einen gewissen Schmerzpunkt auch von den Bewerbern treffen kann und sie da, wie du auch gerade gesagt hast, einen sehr, sehr authentischen Einblick drüber haben. Ich habe das für mich verstanden. Was ist deiner Meinung nach so ein weiterer Differenzierungspunkt von ja, den sozialen Medien und klassische Stepstone, Indeed und so weiter und so fort.
Genau, also das Entscheidende ist erstmal die Intention, weshalb man sich einloggt. Die Intention ist nicht jobsuchend, weil natürlich, gerade auch bei dem, was in den Medien war, jetzt die letzten 6 bis 12 Monate, ab und an gibt es halt natürlich auch mal ein ausschlaggebendes Ereignis, wo man halt sagen kann, das legitimiert auch, dass jemand wirklich qualifiziert ist, da auch schon auf Jobsuche ist oder länger auf Jobsuche ist. Aber typischerweise ist die Intention auf einem Stellenportal zum Beispiel, zum 4. Mal in diesem Jahr seinen Job zu wechseln. Oder das beste Angebot für sich rauszuschlagen oder einfach mal ein paar Angebote zu bekommen, um bei seinem jetzigen Arbeitgeber zu verhandeln. Teilweise tatsächlich Migration nach Deutschland. Also so ein Stellenportal ist ja ein super Anlaufpunkt für jemanden, der nicht aus Deutschland kommt, um sich einen Job zu suchen und über den Job die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland und das damit als Eintrittspunkt zu nutzen, um dann halt zum Beispiel nach Deutschland zu kommen und hier auch eine berufliche Karriere loszutreten. Das sind so die Wege oder die Intention, weswegen sich jemand auf dem Stellenportal einloggt. Wenn man zum Beispiel über Social Media rekrutiert, ist die Intention eine ganz andere. Die Intention ist, man hat mal 5 Minuten Zeit und will ein bisschen durchscrollen. Die Intention ist, man schickt sich vielleicht Sachen untereinander hin und her, schreibt mit Personen, ist dort im Austausch. Das heißt, eine rein private Intention. Vorteil davon ist, die Empfänglichkeit ist natürlich eine ganz andere. Also die Empfänglichkeit für Markenbotschaften, weil darum geht es ja auch. Man will in die Köpfe eindringen, aber auch die Empfänglichkeit dafür, vielleicht mit einem Job konfrontiert zu werden, der viel attraktiver ist als der Job, den man halt eben gerade ausführt und dann halt einfach zufällig ein neues Jobangebot zu finden und dann halt zufällig da mal so reinzurutschen. Und das ist halt etwas, wie tatsächlich heutzutage auch immer mehr Bewerber auf einmal Arbeit suchen werden. Das fühlt sich für diejenigen vielleicht ein Stück weit zufällig an. Klingt jetzt hier auch so wie wenig fundiert, aber man muss ganz am Ende sagen, Marketing kann ja innere Bedürfnisse stärken und das funktioniert jetzt gerade halt über die sozialen Medien.
Ich hatte letztens ein Gespräch, ein Essen mit einem Unternehmer auch aus dem produzierenden Gewerbe und er hat mir gesagt, dass er nicht möchte, dass die Bewerber die Leute sind, die die ganze Zeit nur am Handy hängen, ja, und dementsprechend auch über die Social-Media-Kanäle keine Werbung schalten möchte, weil er halt genau diese Leute nicht erreichen möchte. Was denkst du dazu?
Ja, ich musste an eine witzige Geschichte denken, die ich vor einigen Tagen einmal bei uns auch im Team erzählt habe, bei einem Teamabend. Ich hatte mal einen Unternehmer, der kam zu mir in ein Gespräch und er hat von Anfang an gesagt, ich möchte keine Zusammenarbeit machen. Wir haben uns intern abgestimmt, wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht. Keiner unserer Mitarbeiter ist irgendwie auf sozialen Medien unterwegs. Wir haben uns tatsächlich danach noch so 30 Minuten unterhalten und auf einmal ist uns aufgefallen, die bestehende Belegschaft hat irgendwie Durchschnittsalter 52, 53 gehabt. Natürlich ist keiner von denen dort unterwegs. Als er dann erkannt hat, klar, das ist nicht unsere Zielgruppe, die wir gerade beschäftigen, weil diese Zielgruppe geht in wenigen Jahren in Rente und genau deshalb suchen wir, ist ihm aufgefallen, oh, wir müssen über die sozialen Medien rekrutieren. Dieses Unternehmen arbeitet mittlerweile seit 2,5 Jahren mit uns zusammen und rekrutiert Mitarbeiter, die auch nicht irgendwie nur 21 sind, was ja ein häufiges Vorteil ist, sondern da werden auch über 40-jährige Mitarbeiter rekrutiert über genau diese Kanäle. Und übrigens funktioniert das tatsächlich in so einer Zielgruppe von, ich sag mal, 30 bis 45, kriegen wir auch den allerstärksten Rücklauf. Also das ist, diese Zielgruppe kriegt deutlich weniger Werbung als die Jüngeren. Und diese Zielgruppe ist dort aber auch schon gut vertreten. Und das sind halt genau diese erfahrenen Mitarbeiter, die sich die meisten wünschen. Und das ist halt genau das Thema. Die wenigsten davon sind wahrscheinlich den ganzen Tag auf ihrem Handy unterwegs. Aber schauen wir uns mal selber an. Und ich weiß nicht, ob du die Gegenfrage vielleicht dann gestellt hast, weil auch er ist ja am Handy unterwegs.
Ja.
Und natürlich, er nutzt vielleicht andere Kanäle. Er ist vielleicht in der NTV-App unterwegs. Klar, das kann sein. Übrigens, auch da kann man Werbung platzieren, so wie in jedem anderen Online-Magazin auch. Und das nutzen wir auch in vielen Kundenprojekten. Und jetzt muss man sich mal fragen, er ist auch am Handy. Wie viel Bildschirmzeit hat er am Tag? Und ja, er nutzt wahrscheinlich in dieser Bildschirmzeit jetzt kein Instagram, weil das einfach nicht seine Generation ist und er dazu auch keinen Nutzen hat. Aber er nutzt halt auch Kanäle. Und das Entscheidende ist, jeder Kanal, der augenscheinlich gratis ist oder kostengünstig, den kann man mit Werbung bespielen, weil der ist nur gratis oder kostengünstig, weil es im Hintergrund Menschen gibt wie wir, die darauf Werbeplätze kaufen, woran eigentlich viel mehr Geld verdient wird, als wenn Social Media jetzt irgendwie 20 Euro Monatspauschale nehmen würde.
Bloß er ist ja wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe.
Ja.
Spannend. Ich habe letztes Jahr vor allem sehr, sehr stark gemerkt, dass es auf einmal mehr und mehr und mehr Agenturen gibt, ja, Vermittler, was auch immer, ja, Leute, die sich oder Unternehmen, die sich wirklich spezialisieren darauf, Fachkräfte zu rekrutieren und da auch teilweise ja Unternehmen aus dem Boden gestampft wurden und das wie Löwenzahn irgendwie ja sich verbreitet hat und dementsprechend auch es sehr, sehr schlechte Marktteilnehmer gibt, ja, die da kursieren und meine Frage mal an dich, so was sind so die Punkte, weshalb du denkst, dass da so einen Boom auf einmal gekommen ist an Agenturen, die irgendwie augenscheinlich dasselbe machen wie ihr, aber eigentlich rein vom Fundament gar nicht.
Ja, also wichtig übrigens für jeden Unternehmer, der sich dann fragt, welches ist die richtige Agentur. Ich würde auch genau nach solchen Kriterien schauen. Also zum Beispiel wir bei der Krüger Consulting, wir sind seit Anfang an mit dabei, wir sind jetzt fast 40 Mitarbeiter bei uns im Team. Wenn man mal bei uns auf die Homepage schaut, das sind irgendwie 50, 60, 70, ich kenne jetzt gerade gar nicht die aktuelle Zahl, Videoerfahrungsberichte.
70 Stück, ja.
Ja, Videoerfahrungsberichte von Geschäftsführern oder Personalverantwortlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sich öffentlich zeigen wollen, wie zufrieden sie mit der Zusammenarbeit mit uns waren. Ich glaube, so ein Fundament sollte einfach mal auch jeder Unternehmer ein Stück weit prüfen, bevor er eine Agentur auswählt. Weil, und jetzt kommen wir genau zu deiner Frage, es haben natürlich viele Unternehmen festgestellt, dass das ein Problem einer Zielgruppe ist. Das ist wie bei Photovoltaik. Wie viele Trittbrettfahrer gibt es gerade, die PV-Anlagen anbieten?
Ja, klar.
Es gibt ja reine Vertriebsorganisationen, die wirklich nur darauf ausgelegt sind, PV-Anlagen zu verkaufen und dann irgendwo günstig weiterzuschieben, die Aufträge. Und genau sowas gibt es natürlich auch in jedem Markt. Also wir erleben, dass auf einmal klassische Personalvermittler, die gar nicht aus der Generation digital kommen, die wenig Berührpunkte zu Online-Medien haben, jetzt auf einmal anfangen, auch Online-Bewerber zu generieren. Dann schaue ich mir die Anzeigen an und dann habe ich das Gefühl, die haben das Grundprinzip noch gar nicht richtig verstanden. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt auf einmal Webdesign-Agenturen oder irgendwelche Full-Service-Agenturen, die jetzt auf einmal seit 2 Jahren Spezialisten darin sind, Fachkräfte zu gewinnen und das in allen Branchen machen, für jede Position und überhaupt gar keine Erfahrungswerte daran haben, wo ich halt wieder auch mal ganz klar in den Anzeigen sehe. Also bei mir ist echt so, wenn ich Anzeigen sehe, habe ich ungefähr ein Gefühl dafür, welche Art von Anbieter steckt dahinter. Und bei so einer Agentur sieht man dann klassisch so overengineerte Anzeigen, die aber halt niemals einem Techniker gefallen würden, sondern die wahrscheinlich einem Mediengestalter gefallen, der dann sieht, ah, da wurde auf diese Nuance geachtet, aber da ist überhaupt nicht die Zielgruppe Techniker angesprochen. Und ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ich glaube, das betrifft immer jeden Markt. Ich glaube, das betrifft auch jedes relevante Thema. Zu der Zeit, wo StepStone richtig groß im Kommen war und halt sehr, sehr etabliert war, StepStone und Indeed und auch andere Kanäle, gab es auf einmal auch so viele kleine Online-Portale, die auf einmal für 700 Euro im Monat angeboten haben, dass man da auch noch seine Stellenanzeige inserieren kann. Und da gab es ja auch eine riesen Flut am Markt. Ich glaube, das ist völlig normal. Und man sollte dann halt einfach auf die Kriterien achten, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wie lange macht dieses Unternehmen eigentlich das? Gibt es auch solche Stimmen zum Beispiel von Kunden oder Kundenbeispiele und in welcher Vielzahl und wie spezialisiert? Es nützt ja auch niemandem etwas, wenn man jetzt zum Beispiel als Geschäftsführer im produzierenden Gewerbe mit einer Agentur zusammenarbeitet, die mal Ärzte, mal Pflege und mal irgendwie dann auch im technischen Segment ein Projekt hat und das vielleicht in einem 10-Mann-Team, wo das alles auch noch von einer Person geleitet wird, die immer wieder hin und her springt, weil jede Branche hat ja auch komplett andere Herausforderungen. Ich kenne es zum Beispiel sehr gut von einem befreundeten Unternehmer, der in der Pflege unterwegs ist. Der Bewerbungsprozess nach Bewerbungseingang, grundlegend anders, als wenn man zum Beispiel einen Techniker sucht. Mhm. Das Gleiche, was ich erlebt habe bei einer Agentur, die ich sehr, sehr gut kenne, die zum Beispiel eher im medizinischen Segment unterwegs ist. Die Bewerber springen auf was komplett anderes an, weil es ist eine ganz andere Zielgruppe, deren Arbeitsumgebung ist komplett anders. Und wir zum Beispiel kennen uns da nicht ganz so gut aus, deswegen sind wir halt im technischen Bereich unterwegs, weil da kennen wir uns richtig gut aus. Und ich glaube, darauf sollte man achten. Bei uns, jeder Consultant, der hat halt seine Stärken, der hat auch so Branchen, wo jemand besonders stark drin ist. Im Baugewerbe. Wir haben sogar eine Person, die hat alle Projekte bei uns so mit Genossenschaften, Stadtwerken und eher in diesem öffentlichen Sektor. Und jede dieser Subnischen im technischen Bereich ist auch komplett verschieden. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man seine passende Agentur danach auswählt. Kennen Sie sich daran aus? Sind die etabliert im Markt? Oder machen die das gerade nur, weil es halt einfach mal für 2 Jahre gut funktioniert, bevor es dann wieder das nächste Trendthema gibt?
Okay, und sehr, sehr spannend. Ja, sehe ich sich 100% genauso. Was ist denn euer Background? Jetzt ist es mal eine challenging Frage. Also warum habt ihr denn gesagt, hier technische Fachkräfte, wir spezialisieren uns auf den technischen Bereich?
Ja.
Ja.
Ja, also die Frage muss ich tatsächlich, obwohl ich sonst alle Fragen beantworte, da kann ich die gar nicht mit wir beantworten, sondern muss mit ich beantworten. Du musst dir vorstellen, ich war damals auch in der Industrie tätig. Ich habe als Mechatroniker angefangen, bin dann als Softwareingenieur gestartet nach meinem Studium und kenne mich in dieser Branche halt extrem gut aus. Aufgrund meines digitalen Bezuges und einer Tätigkeit, die ich dann auch mal als Recruiter hatte, bin ich halt dann damals dazu gekommen, dass ich gesehen habe, wow, die Vorgehensweise, die hier im Unternehmen genutzt wird, um Personal zu rekrutieren, die wird im technischen Mittelstand eigentlich gar nicht genutzt. Mhm. Und das war halt damals für mich der Grundstein, wieso ich halt Krüger Consulting GmbH gegründet habe. Und ab da hat sich das halt einfach weiter so aufgebaut. Also ich kam jetzt damals aus der Industrie, deswegen habe ich primär Themen in Industrie und Handwerk gemacht, in Berufen, die halt eben nahestehend sind. Und so ist das halt dann Stück für Stück gewachsen. Und mittlerweile kennen wir uns halt in jedem Bereich extrem gut aus, der halt irgendwo unter diesen technisch-gewerblichen Deckmantel fällt oder wo man halt eben auch die Fallberichte bei uns auf der Homepage wiederfinden kann von der Branchenspezifität. Und noch dazu sind wir natürlich auch im Team stark gewachsen. Also einzelne Teammitglieder von uns bringen ja auch ganz spezifische individuelle Vorerfahrungen mit, sei es, weil in der Tätigkeit davor auch eine gewisse Art von Unternehmen beraten wurde oder auch vermarktet wurde, aber auch durch den eigentlichen beruflichen Background.
Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Agenturen, die jetzt nicht so zwangsläufig die besten Ergebnisse erzielen. Ja, gerade die, von denen du berichtet hast, die jetzt irgendwie voll den Fokus irgendwie auf Marketing hatten, aber nicht so wirklich positioniert sind auf eine gewisse Zielgruppe, ja, also nicht so wirklich das Verständnis haben, was wollen die überhaupt, und den Recruiting-Prozess dahinter auch nicht wirklich verstanden haben. Was ist denn so, wenn du mal den Markt dir anschaust und euch selbst mal anschaust, was sind denn die Punkte jetzt außer der Positionierung, weil das hast du mir jetzt sehr, sehr gut erklärt, die Punkte, die, wo ihr einfach dafür sorgt, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit höher ist als bei allen anderen Agenturen?
Ja, ja. Viele dieser Agenturen, viele dieser schwarzen Schafe erkennt man oftmals auch daran, und das kann man ja auch mal mit uns in Vergleich setzen. Wir haben Stand jetzt 3 Mitarbeiter im Vertrieb und die restlichen über 30 Mitarbeiter arbeiten bei uns am Bestandskunden. Mhm. In den meisten Agenturen ist es irgendwie 50-50. Ja. Das sagt schon relativ viel darüber aus, weil ganz ehrlich, wenn wir für den Rest des Jahres keinen Kunden mehr gewinnen würden, dann wäre das halt so. dann würden wir vielleicht nicht wachsen, aber wir arbeiten eben mit unseren Bestandskunden seit mehreren Jahren. Und das unterscheidet uns natürlich von vielen anderen Agenturen. Und ich glaube, daran merkt man das schon relativ gut auch, wenn man da in der Vorselektion ist. Und dann erhöht man seine Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich über mehrere Faktoren. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Mediateam in-house mit mehreren Videografen, Schnitt in-house etc. Ein eigenes sehr professionelles Designteam, Marketingteam, darüber geordnet Projektmanager, Projektleiter, Consultants als Ansprechpartner zum Kunden. Wir haben den Recruiting-Erstkontakt in-house. Und das zeigt halt einfach, wir haben wirklich für jeden einzelnen Fachbereich mehrere Spezialisten. Das sorgt dafür, dass kein Projekt nur über eine Person abgewickelt wird. Also wenn wir mit einem Projekt starten und selbst die kleinsten Formen der Zusammenarbeit mit uns, da sind mindestens 8 Augen dran, wenn nicht sogar 10 oder 12. Wofür sorgt das? Es kommen die Ideen von 8, 10 oder 12 Augen mit rein und halt dementsprechend 4, 5 oder 6 Köpfen. Und je intensiver man mit uns arbeitet und auch je länger, desto mehr Punkte kommen dann natürlich auch mit rein. Weil wir sind ein professionelles Unternehmen, wir haben auch eine professionelle Urlaubsvertretung. Schon da gibt es halt auch mal den nächsten Kopf und das ist gerade in diesem Bereich natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben eine extrem gute Datengrundlage durch unsere Projekte. Wir haben ein sehr starkes Qualitätsmanagement, was halt dafür sorgt, dass eh immer mehrere Leute an jedem Projekt dran sitzen. Und wir haben eine extrem starke algorithmische Datengrundlage aus unseren Projekten, die halt uns eben ganz genau Vorschläge macht, welche Wechselmotive kommen in welcher Zielgruppe, bei welcher Ausgangssituation und Konkurrenzlage höchstwahrscheinlich gerade am besten an. Ganz am Ende muss der Markt immer bewerten, aber es geht ja hier immer um Erfolgswahrscheinlichkeiten, ja. Und dann halt, was man daraus macht, wie man seine Iterationsschleifen dreht. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Fundament, weil man sollte schon, wenn man so eine Form von Personalmarketing betreibt, aufpassen, weil schlechte Botschaften nach außen getragen bleiben in den Köpfen der Menschen. Wenn man mit einer Agentur arbeitet, die einen mit einer langweiligen Anzeige 6 Monate begleitet, wo immer nur draufsteht, wir suchen dich, dann gibt das vielleicht bei dem einen oder anderen möglichen Bewerber den Eindruck davon, wieso sucht dieses 30-Mann-Unternehmen seit 6 Monaten? Will da keiner arbeiten? Brechen da immer die Leute weg? Woran liegt das? Und mit einer schlechten Personalmarketingagentur zu arbeiten oder die meint das vielleicht auch gar nicht böse, aber mit einer Agentur zu arbeiten, die sich halt nicht so adäquat dem Markt anpassen kann und nicht zeitgemäß rekrutiert, ist es tatsächlich heutzutage schlimmer geworden, als es ganz sein zu lassen, weil halt dieses Demarketing, das ist halt ein fundamentaler Schaden. Wir sehen das immer wieder, wir arbeiten ja in verschiedensten Ausgangssituationen mit Unternehmen zusammen und wenn vorher mal richtig Mist gebaut wurde, ja gut, man kriegt das dann irgendwie schon wieder hin, aber diese Anlaufphase dauert halt wesentlich länger, als wenn man halt zum Teil auf ein weißes Blatt Papier einsteigt oder in der Vergangenheit nicht ganz so viel Komisches passiert ist. Aber wir hatten zum Beispiel auch schon Unternehmen, mit denen haben wir gestartet, die haben 18 Monate 3 Werbeanzeigen geschalten in einer ländlichen Region und das halt mit einem Budget, wo halt die Bewerber, die müssen das 3, 4, 5 Mal im Monat gesehen haben. 18 Monate. Das heißt, die haben das über 100 Mal gesehen. Was macht das denn mit dem Image eines Unternehmens? Da können wir natürlich reingehen, da können wir natürlich dran aufsetzen, aber da würde ich halt extrem empfehlen, Vorsicht zu wahren und lieber doppelt und dreifach zu prüfen, bevor einem so etwas passiert, weil dieser langfristige Schaden davon, der kostet halt richtig Geld und Zeit.
Du hast gerade eben über Thema Image und auch Thema Region gesprochen. Denkst du denn, dass jeder Arbeitgeber die gleichen Chancen hat, um im Arbeitgebermarkt da auch wirklich, also um halt letztendlich sich selbst zu präsentieren? Mhm. Oder würdest du schon sagen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, ja, jetzt eine der Bild-Gruppe oder Porsche oder was auch immer? Also was denkst du, wie sind da die Chancen?
Ja. Also natürlich gibt es einen Unterschied. Ich meine, was hat die Wirt-Gruppe für einen Ruf? Ja. Und was wurde da auch vom Gründer für einen Ruf losgetreten? Der Unterschied ist, Wirt hat dieses Prinzip schon vor ganz, ganz langer Zeit verstanden und hat schon immer seine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Im Grunde genommen hat jeder die gleichen Ausgangsvoraussetzungen, aber Wirt hat es heute leichter, weil sie vor Jahrzehnten schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Weil deswegen sind sie auch bei uns so im Kopf. Und jedes Unternehmen hat für sich die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Man muss natürlich ganz klar sagen, wenn ein Unternehmen mehrere tausend Mitarbeiter hat, sind andere Recruiting-Budgets vorhanden. Vorteil 2025, Konzerne arbeiten in der Regel mit Jahresbudgets auf Basis der News und all den Themen 2024. ist das Recruiting-Jahresbudget in vielen dieser Unternehmen nicht so hoch wie die Jahre davor. Das heißt, gerade hat man als Mittelstand natürlich die Möglichkeit, Reichweite zu erhalten, die man sonst vorher nicht erhalten hat. Um außerdem den Nachteil der niedrigeren Budgets zu kompensieren, hat man im Mittelstand auch den Vorteil, dass es schneller geht, voraus zu sein. In einem Konzern, und wir arbeiten selber ja mit einigen Konzernen zusammen, in einem Konzern dauern die Prozesse unglaublich lange. Ich erinnere mich daran, wir hatten letztes Jahr mit einem sehr bekannten Konzern ein Projekt gestartet. Alleine die Datenschutzgrundlagenphase hat 6 Monate gedauert. Mhm. Unser Datenschutzbeauftragter saß mit dem Datenschutzbeauftragten vom Konzern und dem Syndikusanwalt da, gab mehrere Meetings, hat einige Monate gedauert, hat uns auch ein bisschen Geld gekostet, mit dem wir vorher nicht gerechnet haben. Aber sowas lähmt halt.
Klar.
Im Mittelstand hätte man bis dahin schon 4-5 Stellen besetzt. Also das ist halt der Unterschied dahinter. Und ganz am Ende ist es halt immer eine Entscheidung, die man trifft. Eine Entscheidung, dass man sagt, Recruiting ist für mich jetzt nicht mehr nur noch eine Aufgabe und ich gehe her und ich schalte eine Stelle, egal über welchen Kanal, und hoffentlich ist sie dann in 1-2 Monaten besetzt und dann muss ich sie nie wieder schalten, sondern es ist halt die Entscheidung dahin, Recruiting wirklich als einen Prozess zu sehen, kontinuierlich am Ball zu bleiben, wie es die Wirt-Gruppe macht, weswegen sie jetzt auch in dem Moment dir als zweites oder als erstes mit eingefallen ist, und dann kann man halt eben regional in seiner Branche, und das ist ja auch dann eine begrenzte Zielgruppe, ich meine, wenn man sich mal ganz ehrlich fragt, bei sich in der Region, wie viele Menschen sitzen in der Region, passen zur Branche, passen zu den beruflichen Qualifikationen, das sind nicht unendlich viele Menschen. Und wenn man die richtigen Maßnahmen betreibt, in der richtigen Abfolge und sich richtig darstellt als Arbeitgeber und damit halt wirklich auch in die Köpfe platziert, dann kriegt man das relativ schnell hin, dort auch als Platzhirsch in seiner Region wahrgenommen zu werden.
Okay, spannend. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Und zwar, wir haben gerade über Konzerne und über den Mittelstand gesprochen. Gerade bei Konzernen ist es ja immer stärker auch der Fall, dass sie ja doch größere Recruiting-Teams in-house haben. Mhm. Was ist der Grund, weshalb jetzt auch Konzerne, aber auch grundsätzlich der Mittelstand, obwohl sie ja ein Recruiting-Team haben, sich für eine Zusammenarbeit mit dir entscheiden? Weil an sich haben sie die Ressource ja intern.
Mhm. Sehr gute Frage. Offen und transparent gesprochen, die Leute, die sie benötigen, um solche Projekte wie wir machen, intern abbilden zu können, möglicherweise, wird niemals in dem Unternehmen anfangen. Man muss sich halt ganz am Ende fragen, braucht man als Unternehmen überhaupt ein professionelles Videoteam, jemanden, der extrem gut ist im Werbetexten von Stellenangeboten, einen Designer, der wirklich in der Lage ist, die gleiche Anzeige hochprofessionell in 10, 15 verschiedenen Varianten zu produzieren, jemanden, der so eine Marktkenntnis hat im Recruiting, also das sind ja eigentlich mehrere Positionen. Alleine unsere Cutter setzen wir lieber an den Cut als unsere Videografen. Warum? Die machen das den ganzen Tag. Natürlich sind die besser. Mhm. Genauso muss man dann natürlich als mittelständisches Unternehmen daran denken. Bedeutet eigentlich, um das wirklich intern abbilden zu können, bräuchte es nicht eine Person, sondern es bräuchte 4 oder 5, je nachdem, wie qualifiziert man diese Person rekrutiert. Dann ist die Frage, kriegt man die eigentlich kontinuierlich ausgelastet? Und die nächste Frage ist, wie gesagt, würden die überhaupt beim Anfang? Wenn man mal in die meisten Regionen unserer Kunden schaut, da gibt es nicht irgendwie diese Quelle an diesen Leuten. Wenn man da vielleicht in einer eher ruhigeren Lage liegt, irgendwie im Industriegebiet oder wo auch immer, wo halt eben meistens auch unsere Kunden sitzen, gibt es da überhaupt diese Leute oder zieht es sie nicht nach Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart etc.? Gerade die, die wirklich ambitioniert sind, da weiterkommen zu wollen. Zweite Frage ist, würden die überhaupt beim Anfang? Weil diese Menschen, die wollen ja auch kontinuierlich dazulernen. Wenn wir jemanden vor 2 Jahren eingestellt hätten, mit einem Top-Kenntnisstand, und wir hätten nicht weiter daran gearbeitet, dass diese Person sich weiterentwickelt und mit dem Markt mitzieht,
dann wäre er jetzt weg.
Dann wäre die Person entweder jetzt weg oder seine Projekte nicht erfolgreich, muss man ganz klar sagen. Und genau sowas hat man natürlich nicht im Mittelstandsunternehmen. Mhm. Ich bin immer ein großer Freund davon, sich initial zu Beginn eines Projektes einmal anzuschauen, welche Ressourcen gibt es intern, welche Ressourcen gibt es vielleicht auch intern, die wir fördern können. Also gerade bei mehrjährigen Projekten arbeiten wir nicht immer auch nur als Dienstleister, sondern sagen da auch ganz bewusst, ja, gewisse Dinge können auch intern abgebildet werden. Ihr habt dafür die Personen, wir haben sogar schon geholfen, Personen dafür zu rekrutieren, mhm, und auch den Avatar dazu dafür zu definieren und halt auch ein Stück weit dafür zu sorgen, dass diese Person durch den Austausch mit uns halt immer weiter am Ball bleibt und alles mitbekommt. Und gewisse Aspekte können natürlich nicht im Unternehmen abgewickelt werden. Und da finden wir halt immer, und das ist auch das, was wir damit meinen, dass wir keine 0815 Standard-Produktpalette haben, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, sondern wir schauen uns halt gerade in den langfristigen Projekten immer genau an, was gibt es intern, was können wir extern supporten, wie soll das dementsprechend aufgesetzt sein, sodass man sich intern gut weiterentwickelt, auch eine nicht zu hohe Abhängigkeit hat zu einem Dienstleister, bin ich auch immer kein großer Freund davon. Man sollte niemals einen fundamentalen Geschäftsprozess einfach blind auslagern, in der Hoffnung, dass diese Agentur nicht ihre Preise irgendwann mal um 30% erhöht oder dass diese Agentur nicht irgendwie vom Markt verschwindet oder auf einmal der Qualität schlechter wird. Man sollte davon auch immer einen Teil Verständnis intern haben und gleichzeitig sollte man dann aber uns als verlängerte Werkbank nutzen und gleichzeitig natürlich auch als Berater mit einem kontinuierlichen Markteinblick. Und das ist halt meine Philosophie dazu. Also eigentlich kommt es gar nicht ins Gehege. Und wir haben sowohl Lösungen, wo ein Geschäftsführer mit uns arbeiten kann und wirklich sagen kann, okay, ich habe nur Meetings und den Rest wickelt ihr für uns ab. Und wir dokumentieren halt alles, was wir machen, weil auch da ist wieder die Prämisse, man soll ein Stück weit verstehen, was da eigentlich gemacht wird, bis hin zu Projekten, wo wir halt wirklich ja, so eine Lösung finden, die halt die bestehenden Mitarbeiter empowert, daran mit zu unterstützen und gleichzeitig halt uns die Möglichkeit gibt, in unseren Fachbereichen extrem gut zu performen. Ja, und diese Quintessenz dabei ist eigentlich, und da habe ich jetzt sogar noch eine Anekdote aus meinem Tagesablauf, wir selber haben auch ein Inhouse-Marketing-Team, welches sich um all diese Themen wie zum Beispiel den Podcast hier kümmert oder um all unsere Social-Media-Kanäle und eigenen Kampagnen. Ich bin aber ganz ehrlich, was ich immer wieder selber feststelle, wenn wir nicht darauf achten würden, dass wir dadurch, dass wir eine Personalmarketingagentur sind und diesen ganzen Markteinblick haben, dass diese immer wieder wissen, was eigentlich gerade am Zahn der Zeit ist. Und wenn wir dann nicht so gut vernetzt wären intern, aber halt auch sogar da mit externen Unternehmen zusammenarbeiten, die dort in gewissen Fachbereichen mit unterstützen, dann wären wir dort auch in einem halben Jahr blind. Weil so ist das Ganze im Verdrängungsmarkt. Im Verdrängungsmarkt muss man kontinuierlich am Ball bleiben. Und wenn heute selbst ein Mitarbeiter, der all diese 5 Departments, die ich vorhin angesprochen habe, es in einem Unternehmen heute lösen könnte, dieses Problem Recruiting über die richtigen Kanäle und gegen den Fachkräftemangel entgegengehen, spätestens in einem Jahr ist sein Wissen veraltet. Und woher kommt die Innovation? Die kann ja von nirgendwo kommen, weil man kennt nur das eigene Unternehmen. Und deswegen würde ich halt auch jedem Unternehmer empfehlen, dafür halt jemanden extern, sowohl als Sparringspartner, als auch Umsetzung von genau den Bereichen, die nicht intern umgesetzt werden können, mit hinzuzuziehen, um da halt erfolgreich rekrutieren zu können. Heute, aber halt auch noch in einem Jahr. Weil es bringt nichts, heute eine Lösung zu haben, die nicht planbar in Zukunft auch wieder Personal bringt.
Spannend, ja. Ja, du hast mir sehr, sehr viele Fragen sehr, sehr gut beantwortet. Vielen Dank erstmal dafür. Ja.
Ja, vielen Dank auch für die ganzen guten Fragen. Vielen Dank auch an unser eigenes Inhouse-Marketing-Team, was ich gerade angesprochen habe, welches diese Fragen einmal zusammengestellt hat aus dem Feedback von sämtlichen Bereichen bei uns im Unternehmen. Und ansonsten, wenn Sie noch mehr Details darüber erfahren möchten, wie unsere Arbeitsweise ganz genau funktioniert und ob und wie wir möglicherweise auch Sie in der Personalgewinnung unterstützen können, dann schauen Sie gerne auf unserer Homepage vorbei, krüger-personal.de. Ansonsten bleiben Sie dran, bis zum nächsten Podcast. Und dann vielen Dank, Ralf, und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.